Kilometer pro Kilometer. Der Trailrunning-Podcast mit Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann.
So Ida, da sind wir wieder und das ist jetzt unsere letzte Aufnahme vor Weihnachten. Und wir haben es bereits in der letzten Folge angeteasert. Es gab einen kleinen Cliffhanger und heute gibt es ein kleines Special, was wir quasi für euch mitgebracht haben. Ein Weihnachtsgeschenk, wenn man so will. Ida, magst du erzählen, was wir mitgebracht haben?
Ja, wir haben die männliche Besetzung des Auslaufen-Podcasts mitgebracht. Wir haben gerade schon einen ersten Teil aufgenommen. Wer den noch nicht gehört hat, schnell rüber zum Auslaufen-Podcast und werden jetzt hier den zweiten Teil spielen. Herzlich willkommen, Max Torwert und Felix Henschel.
Hallo.
Hi.
Ich werde euch mal kurz vorstellen. Also Max Torwert, Mittelstreckler mit Bestzeiten von 3,36 über 1500, 13,18,35 über 5000 und 7,38,19 oder 14 über 3000 Meter in der Halle. Mit dem Ziel, zu den Olympischen Spielen nach Paris zu reisen nächstes Jahr. Und Felix Henschel, ein ehemaliger Hindernisläufer mit einer Bestzeit von 8,40 über 3000 Meter Hindernis. Triathlet, der 2021, glaube ich, den dritten Platz bei der Challenge Rot gemacht hat. Also zwei Superläufer hier zu Gast heute bei uns bei Höhenmeter pro Kilometer.
Also sagen wir doch einfach zwei Läufer, ne? Das ist ja auch schon mal ganz gut. Superläufer. Ja, ja, Max ist schon flott.
Auf der Bahn können wir, auf dem Trail. Ich bin einmal einen Trail bis jetzt gelaufen und das war die schlimmste Erfahrung meines Lebens nach dem Ziel. Deswegen, da gilt Superläufer auf gar keinen Fall.
Ja, was nicht ist, kann ja noch werden. Wir werden das verfolgen. Ich würde euch jetzt einfach mal, Kimi, stell du deine obligatorische Frage.
Meine obligatorische Frage vorweg. Wie geht's uns? Wie geht's dir, Ida?
Ja, mir geht's gut. Ich bin wieder gesund. Ich bin wieder zurück im Training. Und ja, hier ist herrliches Wetter in Innsbruck. Ich freue mich auf meine Krafttrainingseinheit nachher. Ich war heute Morgen schon laufen. Und ja. Fühle mich gut vorbereitet für den Podcast. Wie geht's dir, Max?
Mir geht's soweit auch gut. Ich hatte letzte Woche auch ein bisschen mit Magen-Darm zu kämpfen und habe mich davon aber auch gut erholt. Bin so ein bisschen überfordert damit, dass ich ab Mittwoch dann für 2 Monate unterwegs bin und tour und hier irgendwie noch alles packen muss und Weihnachtsgeschenke und für warmes Wetter packen muss, für kaltes Wetter packen muss und das jetzt irgendwie alles in den nächsten 72 Stunden passieren muss. Aber ansonsten geht's mir gut, die Sonne scheint hier in Tübingen und deswegen kann ich mich nicht beklagen. Felix, Magen-Darm. Wie geht's dir?
Sorry, ich wollte kurz reinreden.
Erstmal mit dem Magen-Darm noch besprechen.
Genau. Ja, nein, Magen-Darm von der Cross-EM mitgebracht in Brüssel, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
Ja, wir wissen es nicht so genau. Es ist halt ein bisschen komisch, weil am Montag ging es mir echt gut und ich bin halt Sonntagabend wiedergekommen. Deswegen würde man normalerweise ja denken, dass es irgendwie Montag schon irgendwie hätte Anzeichen geben müssen. Aber ich habe am Montag echt nichts Wildes gegessen und habe auch Sachen gegessen, die andere Leute gegessen haben. Und dann war Dienstag halt einfach gar nicht gut. Und gerade bei so einer Cross-Europameisterschaft, das waren halt alle Nationen in einem Hotel. Das ist dann halt auch Abfertigung mit dem Essen. Und da war halt, also wir hatten schon gesehen, dass einige Fleischstücke jetzt nicht so perfekt waren, wie man es gerne hätte. Deswegen liegt das so ein bisschen nah. Aber ja, keine Ahnung, ob es davon kommt, ist auch egal, war Gott sei Dank nur so ein Eintagesding und jetzt ist ja alles wieder gut.
Sehr gut.
Felix, wie geht's dir?
Mir geht's also unterm Strich eigentlich auch ganz gut, würde ich sagen. Kimi, ich hatte ähnlich wie du vor ein paar Wochen Leistungsdiagnostik letzte Woche, da habe ich ganz okay Ergebnisse mit aus Köln genommen, aber leider auch eine verstopfte Nase. Das hatte ich ja schon in unserer gemeinsamen WhatsApp-Gruppe angekündigt, es könnte klanglich so ein bisschen so lala sein. Aber ansonsten, ja, scheint auch hier in Bamberg die Sonne. Ich werde später auch mal kurz eine kleine Runde laufen nur. Freue mich auf jeden Fall jetzt auch auf die Aufnahme mit euch.
Also ich glaube, Thema verstopfte Nase sind jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gewohnt, weil zuerst die Ida krank war, dann hatte ich auch eine nasale Nase. Also es ist okay, sei es in Ordnung, dass du ein bisschen näselst.
Habe ich mich quasi angepasst an
euch. Ja, du hast dich angepasst. Es ist hervorragend, ja.
Wie geht's denn dir?
Ja, stimmt, Kimi.
Stimmt. mir geht's gut. Ich bin gerade am Umziehen und habe gestern den ganzen Tag in meiner neuen Wohnung rumgewerkelt. Deswegen komme ich gerade nicht so richtig dazu, das schöne Wetter zu genießen, weil auch hier, Überraschung, in München ist auch schönes Wetter und alle sind am Skifahren gefühlt und am Skitouren gehen und was auch immer alles machen. Und ich muss mich aktuell mit ein paar Läufen an der Isar begnügen, das ist auch okay, aber im Großen und Ganzen geht's mir gut.
Es hat auch so krass geschneit bei euch. Liegt noch Schnee in München?
Nee.
München City? Nee, alles weg.
Ist alles weg. Ah, aber okay. Ich muss sagen, hier ist es auch okay, dass es weg ist, weil, ja, also hier, ich habe es letztens vor ein paar Folgen auch zu Ida gesagt, der Vorteil von einer Trailläuferin in der Stadt ist ja, dass man immer laufen kann, wenn man schon nicht an den Berg zum Skifahren kann oder so. Und jetzt war ich halt, ja, konnte ich nicht laufen, konnte nicht auf die Ski und das war dann irgendwie alles in allem ein bisschen blöd. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich jetzt wieder laufen kann, ohne Krödeln.
Sehr gut, dass du dieses Wort sagst. What the fuck? Was sind Krödeln? Ist es eine Krankheit? Was gibt's, eine Creme dagegen? Oder also?
Also es sind eigentlich halt, keine Ahnung, eine Art Spikes, die du dir an die Schuhe schneiden kannst, dass du halt nicht rutscht. Ja.
Als ich das erste Mal bei euch im Podcast, also hier quasi, gehört habe, um Gottes Willen, ich muss gleich bei dir anrufen, also mal Hautarztbesuch, vielleicht hast du auch die Krödeln.
Beim Hautarzt.
Max, ich bin ja froh, dass du aus der EM ohne Krödeln nach Hause gekommen bist und nur Magen-Darm hattest.
Ja, das war kein Problem.
Ja, in manchen Rennen sind die in der Pflichtausrüstung. Die muss man so, kann man über den Schuh drüber machen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich bin bisher einmal mit Krödel gelaufen. Ich laufe sonst echt selten damit.
Ich laufe voll oft damit. Und es ist richtig cool. Also auch, ich war ja diesen Januar in Chamonix komplett zum Trainieren. Da hatte ich auch meine Krödeln eigentlich immer an den Schuhen. Und das ist richtig cool, weil du kannst halt nicht wegrutschen. Und dadurch, also so geht's mir zumindest, läuft man halt auch im Downhill und so viel, viel schneller und unvorsichtiger vielleicht auch. Aber es macht richtig Spaß. Also ich laufe sehr, sehr gerne in Krödeln, muss ich sagen. Ja.
Na gut.
Kimi, ich wollte dich noch fragen, wie es dir mit dem zweiten Umzug dieses Jahr geht. Zweiter oder Dritter? Zweiter.
Dritter. Ja, eigentlich Dritter, also wenn man so will.
Gute Quote.
Ja, also so lala. Ich meine, auf der einen Seite ist jetzt alles echt gut gelaufen, würde ich sagen. Also ich habe jetzt sehr schnell eine Wohnung gefunden und freue mich jetzt auch drauf anzukommen. Aber ja, du kennst mich ja. Ich bin schon ein bisschen, ja, einfach erschöpft und habe keinen Bock mehr, schon wieder jetzt meine Sachen. Ich meine, jetzt darf ich sie mal auspacken, aber ich war jetzt halt sehr viel dieses Jahr damit beschäftigt, Sachen einzupacken, einzulagern, von A nach B zu transportieren, irgendwie meine Sachen mehr oder weniger auch an viel gar nicht dran zu kommen, weil es irgendwo eingelagert war und irgendwie bin ich diesen Zustand echt leid allmählich und deswegen freue ich mich, dass ich jetzt mal meine eigene Bude habe, da dann auch bleiben kann. Also ich freue mich sehr drauf, ja. Lieb, dass du fragst, ja.
Das klingt doch gut. Und ich habe noch eine Rückfrage zu Max vorhin. Du meintest, du bist jetzt 2 Monate unterwegs. Trainingslager, was steht an, wo geht's hin?
Ja, erstmal geht's jetzt für Weihnachten von Tübingen, wo ich trainiere, nach Hause, nach Düsseldorf. Dann geht's am 27. von Düsseldorf nach Monte Gordo, nach Portugal, wo, ja, für Bahn, Leichtathleten und Läufer eigentlich, ja, ein sehr beliebtes so Neujahr-Trainingslager-Ziel ist. Dann werden da 2 Wochen trainiert. Dann geht's von da über Lissabon nach Phoenix in die USA, um sich schon mal ein bisschen an die amerikanische Zeit anzupassen und da nochmal in der Sonne 2 Wochen zu trainieren, weil ich tatsächlich nicht in die Höhe fahren wollte, ehe dann Ende Januar, Anfang Februar die ersten Hallenwettkämpfe in Boston anstehen. Und da werde ich dann bis Mitte Februar 2, 3, je nachdem, Hallenwettkämpfe laufen. Ist immer ein bisschen ärgerlich, irgendwie, dass man gefühlt um die halbe Welt fliegen muss, um vernünftigen Hallen-5000er zu laufen. Aber in Boston ist ja so eine bekannt schnelle Bahn von der Konstruktion her. Deswegen werden da dieses Jahr auch, glaube ich, sehr viele hinfliegen im olympischen Jahr. Genau, und so geht es ein bisschen um die Welt dann.
Dürfte ich dazu eine Frage stellen?
Klar.
Das interessiert mich tatsächlich sehr, weil wenn du sagst, du läufst in der Halle, weil das ist ja jetzt hier auch ein Trailrunning-Podcast, sprich Natur und draußen sein und so weiter. Und ich kann mir tatsächlich beim besten Willen nicht vorstellen, also oder anders gefragt, läufst du lieber, also was gibt dir das, in der Halle zu laufen? Oder ist das, weil ich habe auch diesen Leichtathleten-Background nicht, ist das Teil von einer Läuferkarriere auf der Bahn, weil halt die Bahnen mit Schnee bedeckt sind oder was auch immer? Was präferierst du? Das Drinnenlaufen, das Draußenlaufen? Gibt es dann andere Gefühle dabei? Vielleicht ist es auch eine komplett doofe Frage, aber das kam mir jetzt ehrlich gesagt direkt in den Sinn, dass man doch eigentlich, das Laufen ist ja genauso genial, weil es eben draußen stattfindet. Weißt du, was ich meine?
Ja, und mich zieht es in die Halle. Man muss, glaube ich, unterscheiden, oder ich würde für mich unterscheiden zwischen Wettkampf und Training, weil erstmal, wenn man sich, wie baue ich das am besten auf? Also es gibt bei uns als Bahnleichtathleten eine Hallensaison und eine Outdoor-Saison. Das heißt, im Januar, Februar sind eigentlich alle Wettkämpfe, die in Europa oder in den USA stattfinden, indoor in der Halle auf einer 200-Meter-Bahn, die so ein bisschen angestellte Kurven hat. Das heißt, wenn man dort deutsche Meisterschaften laufen will oder es gibt auch eine Hallenweltmeisterschaft, also wenn man einfach diesen ganzen Teil der Saison mitnehmen will, dann muss man halt in der Halle laufen, außer man sagt, man fliegt irgendwie nach Australien und macht da Outdoor-Wettkämpfe im Januar, Februar. Dazu ist es natürlich im Training, gerade jetzt im Dezember, Januar, wenn es halt kalt ist oder wenn Schnee liegt, wie in München, und man hat irgendwie ein Intervallprogramm, dann kannst du es halt einfach nicht so schnell laufen, wie du es laufen müsstest, wenn du es draußen machst. Und deswegen geht man da fürs Training in die Halle.
Hier wären Grödeln ein Ansatzpunkt.
Grödeln wären da ein Ansatzpunkt.
Die Bahn, aua.
kann ich mal Isabel, meine Trainerin, vorschlagen, ob wir das dann einfach mal so machen. Deswegen ist es manchmal einfach in den kalten Wintermonaten halt ganz angenehm, in der Halle Intervallprogramme zu machen, weil es einfach wärmer ist. Du kannst in kurzer Hose laufen, die Muskulatur fühlt sich besser an. Und gerade wenn man irgendwie sehr schnelle Tempoläufe macht, ist es wahrscheinlich auch ja für den Körper einfach ein bisschen besser. In der Halle trainieren tue ich tatsächlich nicht so gerne, weil die Luft oft stickig ist und man hat halt nur diese 200 Meter Rundbahn. Das heißt, es sind halt einfach mehr Runden, die man drehen muss. Deswegen ist Training in der Halle wäre jetzt nicht meine Wahl, wenn ich es mir komplett frei aussuchen könnte. Wettkämpfe mache ich tatsächlich richtig gerne in der Halle. Einerseits, weil es mir irgendwie liegt und andererseits, weil die Stimmung in der Halle echt ziemlich cool ist. Die Tribünen sind sehr, sehr nah dran, näher als in den Outdoor-Stadien. Und kann man sich jetzt vorstellen, wenn man in so eine enge Halle irgendwie 2000, 3000 Leute reintut, dann ist es echt immer ein sehr, sehr cooles Gefühl. Und deswegen lieb ich so ein bisschen diese Hallensaison und die Wettkämpfe in der Halle. Also das ist auch was mich, glaube ich, vielleicht ein bisschen auch von anderen unterscheidet. Aber ja, das reine Laufen oder Dauerlauf oder so, ich würde mich jetzt nicht auf ein Laufband in der Halle reinstellen und da drin jetzt meinen Dauerlauf machen oder so.
Ich finde aber zum Beispiel, das schnellere Laufen auch gerade durch die etwas steilen Kurven macht schon auch Spaß. Also gerade wenn du irgendwie im Rennen eine Situation hast, wo du einen guten Kick hinbekommst und einen guten Endspurt, ist es schon immer, finde ich, ein ganz cooles Gefühl, so aus der Kurve raus zu beschleunigen. Also finde ich eigentlich ein ganz cooles Laufgefühl.
Ja, ich habe meine größten Erfolge tatsächlich bis jetzt auch in der Halle halt gefeiert. Das hilft dann natürlich auch ein bisschen. Und ich weiß gar nicht so richtig, warum. Also als eher kleinerer Läufer ist mit dem Schwerpunkt in den Kurven sicherlich vorteilhaft. Und irgendwie hilft mir das vom Kopf her extrem, dass es eine 200-Meter-Runde ist statt einer 400-Meter-Runde, was ja eigentlich komplett schwachsinnig ist auf eine Art und Weise. Aber ich komme durch diese 200-Meter-Runden mental irgendwie wesentlich besser durch als durch die 400-Meter-Runden Outdoor. Ja.
Viele Runden zu laufen auf jeden Fall. Felix, du gehst ja für dein normales Triathlon-Training sicher auch noch auf die Bahn, oder? Gehst du im Winter auch in die Halle oder trainierst du im Winter trotzdem auf der Bahn draußen?
Nee, ich würde eigentlich im Winter auch auf der Bahn trainieren. Ich muss aber sagen, dass ich jetzt eigentlich echt in den letzten 2,5 Jahren kaum auf der Bahn trainiert habe. Einerseits, weil ich insgesamt recht wenig intensive Sachen gemacht habe aus Verletzungsgründen. Und dann sind halt bei uns die Bahnzeiten immer am Abend. Da bringe ich immer eins unserer Kinder ins Bett. Also es ist so ein bisschen rausgefallen. Das Leben kommt da sozusagen dem Wunsch, auf der Bahn zu laufen, ein bisschen in die Quere. Aber ich liebe das Training auf der Bahn. Also ich hoffe da auch wieder im Laufe der nächsten Monate mehr draufgehen zu können. Ich habe aber hier in meiner Homebase in Bamberg auch die ein oder andere flache, abgemessene Strecke, wo teilweise alle 100 Meter abgemessen sind, 3 Kilometer in eine Richtung, wo ich Tempoläufe machen kann. Oder ich laufe halt nach dem GPS auf der Uhr. Ich habe mit dem Vermessungsrad abgemessene Runden im Stadtpark und so. Also Genau, auf der richtigen Laufbahn. Leider jetzt in den letzten 2 Jahren echt wenig. Aber ich hoffe, ich kann das bald wieder ändern, weil ich lieb's schon, auf der Bahn zu laufen. Finde ich immer, das Stadion zu betreten, finde ich immer irgendwie cool.
Na gut, bei uns im Podcast gibt's verschiedene Rubriken. Und die erste Rubrik ist das Training der Woche. Deswegen würde ich euch jetzt fragen, oder ich fange mit Kimi an. Kimi, hast du ein Training der Woche?
Das Training der Woche.
Ich muss zugeben, ich habe ein bisschen überlegen müssen, weil ich habe irgendwie diese Woche nicht so ein Training gehabt, wo ich mir dachte, boah, ja, das ist super cool zu teilen, das fühlt sich gut an. Also ich hatte irgendwie eine eher, ja, ein bisschen mühsamere Woche, was ja auch unter anderem daran liegt, dass ich noch 3 Tage pausieren musste wegen einer leichten Erkältung. Aber ich habe mich dann für die Intervalle am Samstag entschieden. Ich hatte 15 mal 200 Meter. Und habe das damit verbunden, dass ich quasi, also ich bin 30 Minuten eingelaufen, bin dahin gelaufen, wo meine neue Wohnung jetzt ist, habe da die 200er gemacht und bin dann zur Wohnungsübergabe nach den Intervallen, sprich schwitzend und stinkend, habe ich diese Wohnung übernommen.
Gutes Zeitmanagement.
Ja, und bin danach noch mal 30 Minuten ausgelaufen. Das war mein Training am Samstag. Und das war dann so ein Mix aus, die Intervalle waren gut, ich konnte die Zeiten einhalten, die vorgegeben waren. Und ich bin quasi mit meinem neuen Hausschlüssel nach Hause gekommen. Das war ein schönes Gefühl, deswegen ist das mein Training der Woche.
Ich habe eine Frage dazu. Waren es dann flache 200er? Und was war die Pause bei den 200ern?
Okay, es waren flache 200er, es waren also quasi an der Isar entlang und es war auch so ein bisschen, also das ist ganz oft die Ansage, dass es quasi mit bisschen, jetzt nicht auf einem befestigten Weg, sondern es war quasi auf, wie sagt man denn, auf Geröll, weiß gar nicht, wie ich anders sagen soll.
Schotter,
danke, Uferweg und Pause war 1 Minute Traben.
Okay, ist ja eine richtige Bahnläufereinheit fast.
Ja, vielleicht ein bisschen was vom Felix mitgenommen da. Aber das war mein Training der Woche. Und abends war dann noch eine Stunde locker Beine ausschütteln sozusagen. Genau. Ida, magst du uns von deinem Training der Woche erzählen?
Mein Training der Woche ist mein Training gestern gewesen, eigentlich der Trainingstag, weil ich das erste Mal seit Ende November, also seit ich krank geworden bin, Intervalle gemacht habe und morgens eine Skitour gegangen bin, was auch die erste dieses Jahr war. Und deswegen war es echt ein cooler Trainingstag und ich war am Abend einfach komplett fertig. Also ich bin morgens 3 Stunden Skitour gegangen, um ein bisschen im Grundlagenbereich zu arbeiten und dann am Abend habe ich Intervalle auf dem Laufband gemacht. Da habe ich 10 mal 6 Minuten bei 15% Steigung gemacht mit 1 Minute Pause dazwischen und gemerkt, dass ich lange keine Intervalle gemacht habe.
Das war auf dem Brett die Einheit, oder? 6 Minuten, 10 mal, direkt 60 Minuten Belastung. Krass.
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich finde es sonst nicht so schlimm, aber gestern fand ich es sehr schlimm. Also ich war gestern echt komplett fertig danach. Ich bin fast direkt eingeschlafen.
Und 15% ist auch so, oder? Also das ist schon richtig steil.
Ja, es ist schon steil. Also bei meinem Laufband, das ist die maximale Steigung. Aha. Aber es gibt Laufbänder, die können bis 25% oder 30%, glaube ich. Ich finde, es kommt mir nicht so steil vor wie 15% im Gelände, aber es ist trotzdem hart, ja.
Also, wie schnell läufst du dann sowas? Musst du jetzt auch nicht sagen, wenn du es nicht sagst, also wenn du es nicht verraten willst, aber das würde mich jetzt tatsächlich interessieren.
Also ich habe angefangen mit 7,8 km/h und bin hochgegangen bis 8,6 km/h.
Weißt du auswendig, was das pro Kilometer ist?
Acht Minuten.
Also das ist ja so ein schwieriges Thema bei Prozent. Es gibt verschiedene Tabellen. Ich habe auch lange nach einer anderen Tabelle trainiert. Ich habe jetzt von meinem neuen Trainer auf Basis der letzten sportärztlichen eine andere Tabelle. Und danach müsste das so 3,20 bis 3 Minuten umgerechnet sein. Aber es ist nach wie vor, also es hängt sehr davon ab, wen man. Zum Beispiel könnte jetzt nicht 10 mal 6 Minuten in 3,0 flach laufen. Deswegen.
Ich hätte jetzt auch gerade gedacht, wenn ich so vergleiche, was Hanna oder die Mädels hier laufen, da wäre halt 10 mal 6 Minuten in 3,20 bis 3,00 schon auch, also können die, aber wäre jetzt nicht So ich ohne, sage ich mal.
Also deswegen sage ich gerade, ja. es ist schwierig, das runterzubrechen. Also es hat mich schon extrem gefordert, muss ich schon sagen. In der Tabelle wären es die Werte, aber im Flachen wäre ich zum Beispiel nicht 3,20 bis 3 Minuten gelaufen. Also hätte ich sie mit 1% Steigung gemacht, hätte ich sie wahrscheinlich in 3,40 bis 3,20 gemacht.
Hast du Laktat gemessen danach? Oder also sollte Nein. das so im, okay, einfach gib ihm und
ich
guck, was passiert.
Ich sollte eher das erste Mal wieder eine Maximalbelastung haben okay. und dann, ja. Aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass da jetzt 3 Wochen keine Intervalle waren, keine Maximalbelastung war. Ja, dann, ich sehe schon bei dir im Hintergrund, da steht Mittwoch 2x Threshold. Max, was war dein Training der Woche?
Ja, diese Woche war Mittwoch nicht 2x Threshold, weil ich mich da erstmal erholen musste. Ich habe ein Training der Woche von Samstag, wo wir eine Tempoeinheit gemacht haben. Und eigentlich bin ich gar nicht so zufrieden, das als Training der Woche zu nehmen, weil wir haben echt die letzten Wochen immer sehr ruhig trainiert. Und ich bin eigentlich kein Fan dann davon, immer so Angebereinheiten, nenne ich die, zu nennen. Also wenn so Leute irgendwie ihre beste Einheit im halben Jahr dann überall auf einmal posten und meinen, damit angeben zu müssen. Aber es war nun mal eigentlich so die einzige Einheit außerhalb von lockeren Dauerlauf diese Woche. Und wir haben hier auf so einer 4-Kilometer-Runde, die auch ganz leicht profiliert ist, also nicht Trailrunning profiliert, aber für uns ganz leicht profiliert ist, 8 Kilometer gemacht, auch mal so ziemlich gut durchbelasten in 2,53er Pace, dann 5 Minuten getrabt und dann nochmal 2 Kilometer in Threshold, also 3,05, dann nochmal 1 Kilometer getrabt und dann nochmal 1 Kilometer in Threshold, also auch 3,03 oder so war der, glaube ich,
ist halt
gemacht.
8 Kilometer im Welling-Gelände bist du in 2,53 gelaufen.
Ja. Also
dann solltest du Mountain Up and Down, Mountain Classic Up and Down in Annecy
also,
laufen auf Nord EM.
Es ist wirklich minimal wellig. Wir dürfen dieses wellig jetzt nicht überinterpretieren.
Aber auch flach ist es doch mega die starke Einheit.
Ich finde auch,
ja,
oder?
Find ich auch.
Ja, deswegen sage ich ja, ist jetzt ein bisschen doof.
Ey, ich mache gleich
einen
Instagram-Post
so
fertig, warte. Tor wird in Topform.
Deswegen kommt das jetzt so ein bisschen als Angebereinheit daher.
Oder es geht Max wie mir und er kann am Berg einfach schneller laufen als flach.
Ja, oder so. Nee, man muss dazu vielleicht sagen, wir haben jetzt die ganze Zeit wirklich Schwelle gemacht, Threshold gemacht und dann waren jetzt halt diese beiden Crossrennen da und ich hatte in beiden Crossrennen, also deutsche Meisterschaften und die Cross-Europameisterschaft, die ich laufen durfte, nicht das Gefühl, dass ich mich wirklich hundertprozentig ausbelasten konnte, weil die Strecken halt so extrem matschig und unrund waren. Und deswegen wollten wir jetzt noch einmal vor Weihnachten quasi so wie ein 10-Kilometer-Lauf als Test, den wir normalerweise sonst irgendwie immer im November, Dezember machen, das quasi in eine Einheit einbauen, weil ich jetzt keine Lust hatte, noch irgendwo für einen 10-Kilometer-Lauf hinzufahren und da wirklich ein Race zu machen. Deswegen war das jetzt so ein Durchputzer, der auch sehr gut funktioniert hat. Ich bin auch sehr, sehr happy damit. Und jetzt geht's erstmal nochmal 2 Wochen wieder ein bisschen ruhiger und es kommen so V2 Max Bahnprogramme. Aber ja, ich hatte eine ganz gute Einheit der Woche.
Es Alter. Klingt sehr, sehr hart, ja.
Aber kannst du 10 Kilometer 7 oder 8 Kilometer 7 Sekunden unter der Schwelle, also schneller als Schwelle laufen? Das ist ja auch krass.
Ja, oder meine Schwelle ist halt jetzt besser.
Oder du hast halt keine 3-0er Schwelle. Ja, weil du gerade gesagt hast, ihr seid an Threshold 305, 3-0 gelaufen. Aber vielleicht hast du auch eher eine 2,55er Schwelle.
Ja, es ging, Isabel macht das, also Isabel Baumann, meine Trainerin, macht das eigentlich ganz gerne, manchmal sowas Schnelles zu machen und dann wieder zurück zur Schwelle oder leicht langsamer als Schwelle vielleicht sogar zu gehen, damit du quasi mit der Ermüdung, die du halt aufgebaut hast, trotzdem lernst, dann noch dieses Schwellentempo zu laufen.
Interessiert solche Sachen eigentlich eure ZuhörerInnen jetzt oder langweilen die sich zu Tode, denken sie, Alter, was laberst du mit deinen blöden, flachen Zeiten?
Es ist so witzig, dass du das jetzt gerade sagst, weil ich dachte mir jetzt schon so, boah. ich glaube, ich, wie gesagt, also wir haben es ja in der Aufnahme bei euch auch schon gesagt, ich bin da so fernab von diesen Zeitnahmen und so weiter. Ich bin da echt, was das angeht, keine gute Leistungssportlerin, wenn man so will, weil ich da einfach auch so null Ahnung habe. Ich meine, Felix, du kennst es ja, ich konnte damals auch nie ausrechnen, wenn du mir irgendwelche Angaben gemacht hast von Zeiten oder keine Ahnung. Ich bin da einfach echt schlecht drin. Da kommt jetzt auch noch meine mathematische Unfähigkeit hinzu, aber also ich bin hier schon echt ja, ein, zwei Mal vielleicht kurz abgedriftet. Aber ich glaube schon, dass das unsere Zuhörer auch interessiert. Ja. Ich glaube, das gibt solche und solche halt. Genau. Also ich glaube aber schon, dass das interessant ist.
Jetzt vom Prinzip her, wo ist das denn anders als eine 15x200 oder eine 10x6 Minuten? Also das ist ja vom Kern her.
Ja, ich glaube auch, also wir kriegen schon oft Nachrichten, dass wir unser Training der Woche zum Beispiel auch auf Strava teilen sollten. Also ich glaube schon, dass es viele interessiert. Und gerade, dass ihr jetzt nochmal einen komplett anderen Input habt, ist spannend. Ich weiß nicht, ob jetzt jedem Threshold oder so ein Begriff ist, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall eine Bereicherung.
Ich meine, deswegen ist es ja auch, also die Leute, die das hören, wissen ja auch, ich meine, es ist ein Lauf-Podcast, es ist ein Sport-Podcast, also von daher, ich glaube jetzt nicht, dass das eine negative Überraschung ist, wenn dann über solche Dinge geredet wird. Ich glaube, von daher, also ich hoffe, das kam jetzt auch nicht falsch rüber von mir, also ich glaube tatsächlich, dass die meisten das sehr, sehr interessiert, also absolut.
Aber es ist, wie gesagt, schwierig, das auf Steigung oder auf, ja, die Höhenmeter umzurechnen, deswegen konnte ich zum Beispiel ja eben auch keine klare Antwort geben. Deswegen ist es vielleicht nicht jedem Trailrunner ein Begriff. Und auch so mit flachen Zeiten sich zu beschäftigen und die ins Verhältnis zu stellen für Höhenmeter ist einfach wirklich schwierig. Also jetzt, wenn ich an meine Sportärztliche denke, wir haben die extra in allen verschiedenen Stufen gemacht, 5%, 10%, 15% bis 25% hoch, sodass ich da meine Werte kenne. Aber man könnte das jetzt eben einfach nicht auf die Straße runterbrechen.
Ja, das habe ich tatsächlich aber auch gemerkt. Also ich wohne ja hier in Tübingen und komme aus Düsseldorf, wo ich immer nur flach gelaufen bin. Und hier in Tübingen sind schon auch Berge. Also wenn wir jetzt irgendwie 12, 15 Kilometer Runde laufen, sind da schon 250 Höhenmeter oder so drin. Und ich muss halt auch erstmal komplett lernen, mich von meinen normalen Zeiten halt zu verabschieden und da auch nicht irgendwie verrückt machen zu lassen, dass wenn man jetzt hier irgendwie 4,15, 4,20er Pace bei einem normalen Dauerlauf läuft, dass es halt okay ist und gut ist, so, während du in Düsseldorf dann wahrscheinlich irgendwie 3,55 oder so die ganze Zeit gelaufen wärst. Und ich habe es auch immer noch nicht ganz raus, wie da das Verhältnis ist oder was das genaue Verhältnis sein müsste. Ist einfach was anderes dann. Also das stimmt schon.
Aber sicher gutes Training für dich. Also sicher, ja, gutes Krafttraining ein bisschen. Ich glaube, man sieht es ja auch an Dominika oder an Laura durch ihre Ausflüge zum Trailigen, zum Bergigen. Es hat ihnen jetzt nicht unbedingt geschadet für die schnellen Marathonzeiten. Ich glaube schon, dass es nicht schadet, wenn man das ins Training mit einbauen kann. Und gerade wenn es nicht so extreme Höhenmeter sind, sondern du es schon noch echt schnell laufen musst, glaube ich, ist es gutes Training.
Also Isabel hatte auch damals, hat sich jetzt ein bisschen gewandelt, aber gerade früher bei Dieter Baumann auch, die haben eigentlich kein Krafttraining gemacht, weil sie gesagt haben, was wir hier alles an Höhenmetern und Bergen laufen, das ist so ein spezifisches Krafttraining, dass wir gar nicht noch unbedingt zusätzlich in Kraftraum gehen müssen. Ist jetzt punktuell anders, aber es ist halt schon trotzdem auch so, dass sie das so sieht, dass da viel spezifische Kraft entsteht. Und das deswegen auch fördert und fordert, dass wir da Höhenmeter mitnehmen.
Deswegen sind Trailläufer ja auch solche Maschinen.
Genau, nein.
Felix, dein Training der Woche fehlt noch.
Ja, ich tue mir da leicht. Ich habe nämlich gar nicht so viel trainiert die Woche. Ich war aber, wie gesagt, zur Leistungsdiagnostik. Also ist mein Schwellen- bzw. mein Rampenabbruch Lauftest ist mein Training der Woche. Da ging's sogar.
Du musst das mal erklären, wie der aussieht.
Ja, wir machen zwei Tests. Ich laufe zuerst einen Schwellentest, immer 5 Minuten Stufen. Wir starten bei 13 km/h, 4,36 Pace. Und alle 5 Minuten werden wir 1 km/h schneller. Nach 5 Minuten kurz Laktat abnehmen. Dann muss ich sagen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie anstrengend das gerade ist. Und dann laufen wir eine Stufe über die Schwelle. Das war dann bei mir also 19 km/h, bin ich noch durchgelaufen. Und meine Schwelle ist so bei 3,15 und dann kurz Pause oder auch länger Pause, bis man wieder einigermaßen frisch ist und dann geht's mit so einem Abbruchtest los, also den läuft man wirklich, bis es nicht mehr geht, bis man quasi vom Laufband runterfliegen würde, wenn man nicht angekettet wäre, und da starten wir bei 10 km/h, also 5er Pace, und dann geht's alle 30 Sekunden wird's ein halbes km/h schneller bis 20 km/h und das Protokoll ist so, dass es ab 20 km/h dann alle 30 Sekunden 1% Steigerung steiler wird. Du fängst bei 0% Steigerung an und dann wird's halt erstmal immer schneller bis 20 km/h und dann ist halt 20 km/h bei 1%, 3, 4, 5, genau 5% bin ich noch angelaufen und dann konnte ich nicht mehr. Dann war ich fertig. Kurz und schmerzhaft.
Ja, so klingt's, aber interessant. Ich hatte ja auch diese Leistungsdiagnostik und ich muss zugeben, weil ich war auch angekettet und so weiter. Und ich habe es aber nicht so weit ausgereizt, dass ich wirklich da drin hing. Irgendwie habe ich das vom Kopf nicht gepackt. Hast du das dann so weit gemacht, dass du dann wirklich drin hingst?
Also meistens habe ich mich schon noch so sehr unter Kontrolle, dass ich noch zur Seite rübersteppen kann, sozusagen. Nee, also ist mir auch noch nie passiert, dass ich wirklich runtergeflogen wäre, wenn es da nicht gewesen wäre. Also so viel Kontrolle muss dann schon noch sein, ja. Genau.
Vielleicht sollten wir es angegurtet nennen. Ich weiß jetzt nicht, was eure Zuhörerinnen für Vorstellungen haben, dass ihr am Laufband angekettet seid. Fesselbett für Läufer.
Erst wenn ihr kotzt, werdet ihr freigelassen. Ja. Okay. Okay.
Ja, klingt nach einem spannenden Training der Woche.
Ja.
Ich glaube, ihr beiden seid so vorbildlich und habt sogar eine Erkenntnis der Woche vorbereitet.
Na klar.
Ja, sicher, wenn wir hier schon zu Gast sind.
Die Erkenntnis der Woche.
Wer möchte denn seine zuerst präsentieren? Felix.
Okay, gerne. Meine Erkenntnis der Woche, die hat mich ganz schön kalt erwischt. Prinzipiell ist es ja schon gut, wenn man seine Sportklamotten ab und zu mal an der frischen Luft raushängt. Ne? Ich ziehe meine, muss ich auch kurze Disclaimer, ich wasche nicht jedes Sportteil direkt nach einer Trainingseinheit. Ich verwende die öfter und dann, wenn ich sage, okay, reicht oder mein Umfeld mir sagt, wasch mal, dann mache ich das so. Aber zwischenzeitlich hänge ich die Sache einmal raus. Was man nicht tun sollte, seine einzige wirklich warme Fahrradhose auf dem Balkon hängen, dann zu vergessen, dass sie da hängt und erst 5 Minuten, bevor man losfahren möchte, sie wieder reinzuholen. Die konnte ich dann nämlich nicht anhaben. Ich habe in der ganzen Bude habe ich diese blöde, ultrawarme Deep Winter Fahrradbib gesucht. Ja, und dann habe ich sie halt auf dem Balkon gefunden. Dann war mir klar, okay, also die hat jetzt irgendwie wahrscheinlich 0 Grad oder ist nur noch so leicht steif, weil angefroren. Die kann ich nicht tragen. Und das ist also wirklich meine Erkenntnis der Woche. Lieber dann öfter mal waschen, aber auf gar keinen Fall die Trainingsklamotten im Winter zu lange draußen hängen lassen, weil es kann dann einfach auch irgendwann zu spät sein. Die Hose ist nämlich nicht mehr zeitig warm geworden und anziehen. Nee, wollte ich dann auch nicht mehr. Musste ich frieren.
Ich wollte gerade sagen, mit einer Radhose würde mir das nicht passieren. Ich fahre kein Rad im Winter draußen, aber von Laufschuhen kenne ich das schon.
Ist auch doof, ne? So eiskalte Laufschuhe dann da reinzuschlüpfen, so, oh nee, ey, muss nicht sein.
Mir ist das letztens mit einem Sport-BH passiert. Das war auch sehr unangenehm, muss ich sagen, ja. Also doch. Aber es ist keine Möglichkeit dann zu sagen, du fährst 10 Minuten später los und legst die oder hängst die Hose noch kurz an die Heizung oder so? Ist das keine Option?
Nee, meine Tage sind wirklich so getaktet, dass ich manchmal 10 Minuten reicht schon, um das eine Welle an Stricken
einen
Rattenschwanz mit sich zieht.
Okay.
Nee, keine Chance.
Das musst du wahrscheinlich 2 Kinder hinten mitziehen.
Ja, genau. Ja.
Beim Radfahren.
Und dann zieh ich lieber die kalte Hose an.
Ja, okay.
Ich hab da ein Lifehack für dich, Felix. Einfach keinen Balkon haben und im 2. Stock wohnen. Dann kann sowas einfach nicht passieren.
Okay, ja, merke ich mir. Ich mauere die Tür zu.
Ja. Max, was ist deine Erkenntnis der Woche?
Meine Erkenntnis der Woche hat mit Weihnachtsmärkten zu tun, weil hier übers Wochenende in Tübingen Weihnachtsmarkt war. Und der Tübinger Weihnachtsmarkt ist immer nur Freitag bis Sonntag und ist auch nur so kurz, weil er von Vereinen und Gruppen quasi gestaltet wird. Also die Vereine hier, die Gruppierungen haben alle ihre eigenen Stände und verkaufen da halt. Und wir hatten auch mit der LAV Tübingen wieder einen Stand, haben Waffeln, Glühwein, Punsch verkauft. Und ich fand es einfach irgendwie wieder richtig schön, dieses Vereinsgefühl zu haben. Also mit Vereinskolleginnen da am Stand zu stehen, zu verkaufen, mit anderen Leuten zu interagieren, irgendwie was Gutes für die Abteilung zu tun, da Geld einzunehmen. Und wir hatten einfach halt richtig viel Spaß und alle haben sich gegenseitig unterstützt, auch beim Aufbau, beim Abbau. Und das hat mir nochmal wieder irgendwie gezeigt, wie schön ich dieses Vereinsding finde. Und das hat mich dann direkt eigentlich zu einer Frage geführt, die ich euch mal stellen wollte, weil im Traillauf, korrigiert mich, ist ja dieses, gibt's da sowas wie Vereinsleben? Ihr trainiert ja viel alleine, wenn ich es jetzt irgendwie so richtig mitbekommen habe, oder wird, also habt ihr dieses Vereinsgefühl?
Das ist eine gute Frage, weil das auch gerade vor der WM ein sehr kritisches Thema war, weil natürlich brauchte man für die DLV-Nominierung einen Verein. Ich bin immer noch in der LG Göttingen, aber das war bei ganz vielen anderen ein Problem, dass sie rechtzeitig in einen Verein eintreten, um nominiert werden zu können. Ich war dieses Jahr mit der LG Göttingen im Trainingslager und muss auch sagen, ich fand es extrem cool. Es hat mir ganz viel Energie gegeben fürs Training und auch für, ich bin direkt danach ein Rennen gelaufen, was super war in Istrien, und ich glaube, ich führe davon auch noch immer viel auf das ganze Team zurück, also auf den Spirit, den man da hatte, und auch so ein bisschen ja, das gemeinsame Training. Es ist schon was ich hier in Innsbruck manchmal vermisse, aber wenn es so ist, dann verabrede ich mich halt schon meistens mit anderen Läufern zum Zusammenlaufen, aber bei uns sind es halt mehr die Sponsoren, also dann verabrede ich mich zum Beispiel mit Terex-Läufern, die bei Kimi im Team sind oder sowas, ja, also bei uns sind ja die Vereine sozusagen ersetzt durch die Sponsoren. So wie du ja bei New Balance bist, Max, wäre es so, als würdest du immer mit deinem New Balance-Team zu den Wettkämpfen zusammenreisen oder dich mit denen unterm Jahr treffen.
Ja, ich finde halt, also verstehe ich, habe ich mir auch schon gedacht, ich finde halt nur das, was ein Verein irgendwie noch so auszeichnet, ist ja, dass man auch irgendwie ehrenamtlich was macht und nicht nur direkt für sich selbst was macht. Und das war irgendwie auch dieses schöne Gefühl da beim Verkaufen. Das ist ja kein Geld, was jetzt direkt an mich geht, sondern an die Nachwuchsathleten oder an irgendeine Infrastruktur der LAV oder wofür auch immer das Geld jetzt genutzt wird. Und ich glaube halt schon, dass man dieses Teamgefühl kriegt man bestimmt mit euren Pro-Teams, so wenn man da zusammen unterwegs ist. Aber das ist ja dann alles in einem professionellen Setting, so sage ich mal. Also versteht man, was ich meine, so ein bisschen.
Ja, ja, total. Das Ehrenamtliche fällt auf jeden Fall weg. Und auch das, dass man zum Beispiel, keine Ahnung, Kindertraining gibt oder eine jüngere Gruppe zum Wettkampf begleitet oder eine jüngere Staffel, das fällt auf jeden Fall weg. Das ist was wir so nicht haben.
Was aber halt auch wegfällt, ist einfach die elendige deutsche Vereinsmeierei, die zum Beispiel mir einfach die Freude am Vereinsleben komplett genommen hat, weil da einfach solche Leute, Menschen, Männer an ihren Machtposten festhalten, das aber wirklich gar keine Freude bereitet.
Also ich muss sagen, ich bin ja in diesem Terex-Team drin und ich liebe das auch, aber ich vermisse tatsächlich gar nicht so dieses Gruppengefühl oder Vereinsgefühl, wenn ich jetzt hier daheim bin oder beim Training oder so, weil ich tatsächlich am liebsten allein trainiere. Manchmal wäre es ganz cool, jemanden zu haben, der einen ziehen kann, wie das damals in Bamberg halt manchmal war, dass halt, weiß ich nicht, du Felix oder weiß ich nicht, die Hanna oder wer auch immer bei uns da im Team war, dass man da zumindest zusammen Intervalle gelaufen ist, weil dann man da natürlich ja anders zieht, glaube ich, als wenn man alleine läuft, aber ich finde es eigentlich so, wie es ist, genau perfekt bei uns zumindest, dass man halt bei Wettkämpfen oder im Trainingslager zusammen ist und als Team dort ist und das zusammen erlebt, aber dann im Alltag auch einfach allein trainiert. Das ist für mich eigentlich eine ganz gute Kombi so.
Ja. Ja. Schließt sich ja auch nicht aus. Also man kann ja beides haben. Ich glaube, also zum Beispiel Philemon Abraham, der ist ja immer noch in einem Verein, wo er auch trainiert, ist trotzdem in einem Pro-Team und beim Trailrunning halt läuft er für das Team. Aber ich verstehe trotzdem, was Max meint. Also ich bin immer noch in der WhatsApp-Gruppe zum Beispiel von der LG Göttingen, und wenn es da Wochenends um die Crosslauf-Serie geht, um Kuchen backen, um helfen bei der U23 DM und so, da denke ich mir schon oft, ja, wäre schon cool, wenn ich jetzt zu Hause wäre und mithelfen könnte.
Also ich muss auch sagen, auch trainingstechnisch finde ich faszinierend, dass es bei Kimi so dieses Gefühl ist, weil ich habe auch Dauerläufe, wo ich mal irgendwie sage, so ist jetzt mal schön alleine zu laufen. Aber für mich zum Beispiel wäre das halt gar nichts. Also wenn ich hier einen Monat lang fast alles alleine trainieren müsste, dann würde ich aufhören mit dem Sport. Also das würde für mich zum Beispiel gar nicht in Frage kommen.
Krass.
Und das ist, glaube ich, auch das, wo ich sage, so, das ist auch das, was ich wahrscheinlich am meisten so vom Traillaufen abhalten würde, weil man muss dafür auch irgendwie schon so ein bisschen trainieren. Und auch wenn man sich eure Trainings dann immer anhört, so, ja, Kimi hat vorhin gesagt, ja, dann war noch 60 Minuten Beine ausschütteln am Samstagabend oder wann es bei dir war, 60 Minuten da alleine noch rumzulaufen. Also ich finde ja schon meine 8 Kilometer alleine rumlaufen, wenn Samstag irgendwie dann noch eine regenerative Einheit ist, irgendwie lang. Boah, weiß ich nicht, ob ich das könnte.
Aber du hast halt auch den Vorteil, ein super Team um dich zu haben, weil das ist ja auch nochmal was bei kleineren Vereinen. Also jetzt zum Beispiel bei dem Verein, der bei mir im Ort ist, wo ich herkomme, da ist es ganz schwierig, da eine Leistungsdichte zu haben oder ein leistungsstarkes Team. Das war auch der Grund, wieso ich damals nach Hannover gegangen bin. Ich hatte einfach keine Trainingsgruppe dort und wollte nicht jede Einheit allein machen. Und bei mir ist damals noch ganz oft der Trainer mitgelaufen, um Tempo zu machen. Aber dann war es halt auch irgendwann schauen, dass man schnelle Trainingspartner findet und so. Ich glaube, da hast du schon mit Tübingen halt einfach einen Vorteil im Vergleich zu nicht, also ich würde nicht sagen, dass in jedem Verein so ist.
Ja, definitiv. Mich hat es ehrlich gesagt, als der Max das gesagt hat mit dem Weihnachtsmarkt, es ist ja quasi die letzte Folge vor Weihnachten, wir haben noch fast gar nicht über Weihnachten gesprochen. Was mir aber im Zusammenhang damit aufgefallen ist, aus Läufer, Läuferin-Sicht, man kann nicht mehr durch die Stadt laufen hier in Bamberg, weil an jeder zweiten Ecke steht so ein Weihnachtsmarkt-Glühwein-Zombie und man weiß nicht, bewegt sich die Person jetzt nach links oder rechts, steht sie da noch eine halbe, dreiviertel Stunde, weil die Menschen einfach immer so schwanken, wie gesagt, in dieser Glühweinwolke stehen und ich muss jetzt wirklich mal die eine oder andere Laufstrecke muss ich ein bisschen umplanen, aufgrund von, sagen wir es wie es ist, Besoffenen im Weg, aber ansonsten gibt's ein, habt ihr, seid ihr in Weihnachtsvorfreude oder so? Ich meine, Kimi, du bist zumindest mit deinem Weihnachtspulli, Winterpulli schon, du bringst dir so ein bisschen Stimmung auf, aber ansonsten spüre ich da noch wenig bei euch.
Also ich bin sehr in Weihnachtsstimmung, muss ich sagen. Ich habe hier auch ein bisschen dekoriert, Schoko-Nikoläuse, Adventskalender. Doch, also hier ist auf jeden Fall Weihnachtsstimmung angesagt, aber tatsächlich ja. Ich habe da mit der Ida auch in vergangenen Folgen immer wieder drüber gesprochen, dieser Weihnachtszauber fällt natürlich mit dem Älterwerden und Erwachsenwerden immer ein bisschen weg, aber da du ja jetzt auch 2 Kids daheim hast, musst es doch bei euch nahezu übersprudeln vor lauter, weiß ich nicht, Nikolaus, Geschenken gab oder was auch immer, ich weiß nicht, Weihnachtsbaum, nicht?
Also Weihnachtsbaum haben wir nicht, aber also was vor allen Dingen übersprudelt, sind die Diskussionen, wie viele Kekse jetzt erlaubt sind und ob es jetzt Kekse zum Frühstück gibt, ob es dann die Kekse nach dem Frühstück zur Nachspeise noch gibt, ob es dann die, also es ist wirklich ein leidiges Thema. Aber ja, stimmt, ist es nochmal ein bisschen was anderes, wenn man dann Kinder hat, dann, wie sieht denn der Weihnachtsmann aus, die Frage? So, ich habe den bisher auch noch nicht gesehen. Kommt der Weihnachtsmann zu uns auch? Kommt die Weihnachtshexe? Also lauter so Fragen, auf die man sich dann irgendwelche Antworten aus dem Finger saugen muss und dann immer noch die Frage aller Fragen, warum? Ja.
Aber du kaufst schon noch einen Weihnachtsbaum, oder?
Nein, um Gottes Willen.
Oder holst du? Es gibt keinen Weihnachtsbaum.
Also ich habe einen.
Aber, ja, ich sehe schon, aber du hast auch keinen 3,5-Jährigen und keine 1,25-Jährige.
Nein, das
die
stimmt.
Da mit Anlauf, also der eine würde mit Anlauf reinspringen und die andere würde sich das angucken, springen kann sie nicht, sie würde halt mit Anlauf reinrennen. Also von daher. Oder kennt ihr das, diese Bäume, die dann unten so abgegrast sind, als ob die mit Lineal abgesägt werden, weil die Schafe halt genauso hochkommen? So wäre dann deine Weihnachtsdeko verdeckt, erst so versteckt erst in den oberen Rängen. Nee, aber wir fahren zu meinen Schwiegereltern und da wird ein Weihnachtsbaum stehen.
Da gibt's einen Weihnachtsbaum. Ja, also ich bin sonst auch in Weihnachtsstimmung, finde, aber irgendwie, also wo ich krank war, konnte ich mich mehr damit auseinandersetzen, Weihnachtsfilme zu schauen oder einen Baum aufzustellen und zu schmücken. Und jetzt, wenn dann wieder so normaler Alltag ist, Trainingsalltag und alles, vergeht die Zeit einfach immer unheimlich schnell. Und ich war jetzt auch heim für Weihnachten, aber muss sagen, es hat ein bisschen nachgelassen.
Trainiert ihr ganz normal und achtet ihr auch noch so weiter aufs cleane Essen und so? Oder ist alle Toren offen und Füße hoch?
Also ich trainiere ganz normal. Und ich habe am 31. auch einen 10-Kilometer-Lauf, deswegen kann ich jetzt nicht über Weihnachten die Füße ganz hochlegen, aber beim Essen, ja, also keine Ahnung, darf schon mal ein Plätzchen mehr sein. Ich glaube, sonst ist das irgendwie eine sehr traurige Sache, wenn man bei Weihnachten dann irgendwie alle Kalorien zählen muss, aber trainiert wird ganz normal, tatsächlich. Ich glaube, das ist auch wichtig, sonst gibt es einen Lagerkoller. Mhm. Da mal 2 Stunden dann zum Laufen rauszugehen, kann da, glaube ich, ein Geschenk sein.
Gute Ausrede, ne?
Denke ich. Ja. Wie ist das bei euch, Max?
Ja, bei mir Ich hatte eigentlich ruhigere Tage über Weihnachten auf dem Plan. Das hat jetzt irgendwie meine Magen-Darm-Geschichte ein bisschen gecancelt, weil Isabel das jetzt einfach als ruhigere Tage interpretiert hat.
Hast dich gut erholt.
Hab mich da gut erholt. Ich habe aber tatsächlich am 24. immer mit einem Freund eine Tradition, dass wir auch bei uns ein bisschen halbe Stunde von Düsseldorf weg in die Natur rausfahren und da einen Longrun immer machen, noch am 24. morgens.
Ah, nice.
Und dann am ersten Weihnachtsfeiertag geht die Woche halt ganz normal weiter, so wie sie sonst auch gewesen wäre. Und essenstechnisch war bei mir bis jetzt eigentlich immer
oder
wirklich Tür und Tor. Ich trinke ja eh keinen Alkohol, deswegen ist das halt das jetzt nicht das Problem, aber bei meiner Oma am ersten Weihnachtsfeiertag gibt's halt immer Gans und Klöße und eigentlich geht's immer darum, da Rekorde aufzustellen und ich habe mir jetzt dieses Jahr ein Limit von 4 Klößen auferlegt, um nicht drüber zu gehen, weil da waren wir schon mal drüber die letzten Jahre. Deswegen, ich versuch's nicht ins Koma-Essen ausarten zu lassen.
Ja, also bei uns ist es schon so, ich trainiere etwas weniger als sonst, aber es liegt auch einfach daran, dass ich zu Hause nicht so viel die Freiheit habe, laufen zu gehen, würde ich sagen. Dadurch, dass wir einfach viele Geschwister zu Hause sind und immer ein sehr strukturierter Plan existiert für alles, gibt es die Zeit nicht her, dann zweimal laufen zu gehen oder so. Aber ich versuche schon, eine gute Trainingseinheit am Tag zumindest zu machen. Und ich würde auch sagen, dass ich ganz normal mitesse, aber ich trinke eben auch keinen Alkohol. Also es ist jetzt nicht wahnsinnig anders als andere Wochen, aber schon ein bisschen weniger Training.
Nicht mal irgendwie ein kleiner Eierlikör oder so?
Ah, Kimi-Eierlikör, ich bitte dich.
Oder Bombardillo halt oder wie das heißt. Oder Glühwein, nicht? So. Okay, also ich bin ein absoluter Fan von Eierlikör. Und von, wie heißt es, Baileys. Diese ganzen süßen Dinger da. Das finde ich fantastisch.
Ich glaube, meine Brüder würden sich freuen, wenn ich mal mittrinke, aber nein.
Das ist ja Genuss, kann ja Genuss sein. So ein kleines Gläschen zum Nippen. Aber gut, ich finde, das ist immer ganz wichtig. So zum Genuss dazu. So ein Betthupferl.
So ein kleiner Negroni. Oh.
Ja. Genau.
Jetzt sind wir ja ganz schön abgedriftet. Also ihr hattet beide eine gute Erkenntnis der Woche, finde ich, die wir so mitnehmen. Und würden zur Community-Frage kommen.
Die Community-Frage.
Genau, und wir haben zwei schöne Fragen. Ich würde mal die erste übernehmen. Die kommt von Maike und sie fragt uns, was wir von Nüchternlaufen halten. Ganz kurz und knapp, wer möchte beginnen?
Ich kann anfangen, ist Quatsch. Mhm.
Was?
Das ist meine kurze, knappe Antwort. Ich bin da tatsächlich nicht so ein Fan von. Also ich esse wesentlich lieber vorher was. Ich muss aber sagen, gerade als ich meine Masterarbeit geschrieben habe und so, musste ich dann halt ein paar Mal nüchtern laufen, weil es einfach vom Zeitmanagement halt wirklich effizienter ist, wenn du halt aufstehst und halt erstmal laufen gehst und nicht dann erstmal noch eine Stunde verdaust oder so. Und das ging dann schon und war auch okay und dieses Frühmorgenslaufen hat dann auch irgendwo Spaß gemacht, aber wenn ich irgendwo länger als 10, 12 Kilometer laufe, dann kriege ich immer Hunger, also ich bin nicht gut auf nüchternen Magen, also die anderen hier sind jetzt auch am Sonntag, die waren dann halt noch ein bisschen länger am unserem Glühweinstand am Samstagabend und noch in diversen Clubs und wir waren dann trotzdem um 10 Uhr zum Longrun verabredet, sind dann halt da 22 Kilometer nüchtern gelaufen. Das
ja, da war nicht. Niemand nüchtern also, von denen.
Keine, ja, in dem Sinne dann nicht, aber nee, also für mich ist es persönlich nichts.
Ida, was sagst du dazu?
Ja, ich bin ein bisschen gespalten. Also ich mache es schon ab und an. Ich bin es vom Internat, vom Frühtraining lange Zeit gewohnt gewesen. Kenne das aber auch, dass dann der Dauerlauf irgendwie ein bisschen später ist oder ein bisschen länger als ursprünglich geplant, weil das Zeitmanagement nicht gepasst hat und man dann übelst hungrig wird. Und ich glaube, es ist auch nicht so gesund. Mache es aber dennoch ab und an. Und ich muss sagen, bei den ganz langen Rennen, wenn die um Mitternacht gestartet sind oder so oder am Abend und ich noch Probleme mit dem Magen hatte, ist es meistens so, dass egal wie wenig ich bis dahin aufnehmen konnte oder wie schlecht es mir bis dahin gegangen ist, dass ich morgens dann wirklich voller Energie bin, weil ich es halt gefühlt vom Rhythmus ein bisschen gewohnt bin. Aber das ist auch das einzig Positive, was mir dazu einfällt. Ich muss schon sagen, dass ich glaube, es ist nicht ganz so gesund.
Also ich glaube, manchmal, also es gibt ja definitiv positive Effekte, ne, was Fettverbrennung angeht, weil einfach weniger Kohlenhydrate so frei zur Verfügung sind. Das ist auch ein Grund, warum ich es ab und zu mal mache, aber auch dann echt für kürzere Läufe oder Trainingseinheiten, also in Kilometern, keine Ahnung, 8 bis maximal 12, oder vielleicht mal bis zu einer Stunde. Länger mache ich es eigentlich nicht, weil es ja schon so fürs Immunsystem auch nicht das Allerbeste ist. Und ich glaube halt für viele LäuferInnen ist es einfach so, dass es eine Stellschraube ist, so in dem Segment, was man im Training verändern kann, die eigentlich viel später kommt, als überhaupt mal zum Beispiel regelmäßig zu laufen oder mal jeden Tag in der Woche zu laufen. Also so von der Trainingssteuerung, glaube ich, ist nüchtern Training ganz weit hinten, also schon eher so für fortgeschrittene Läufer, LäuferInnen. Aber wie Max halt auch so schon gesagt hat, dass es teilweise schon sehr zeiteffizient ist. Bei mir geht es Aufstehen und Aufwachen sehr schnell, innerhalb von 10 Minuten zwischen Wecker klingelt, kann ich halt so dann beim Laufen sein und dann wird halt danach gefrühstückt und man hat nicht mehr den Rattenschwanz mit Verdauung und so irgendwie, dass man dann warten muss, bis man loslaufen kann. Also von daher aus Zeitsparungssicht, ja, macht schon Sinn, finde ich.
Und du, Kimi?
Bei mir hat sich das ein bisschen gewandelt. Ich habe das früher sehr, sehr gern gemacht, nüchtern zu laufen, weil ich halt irgendwie, ja, wie es der Felix gerade gesagt hat, ich mochte es irgendwie dann zu wissen, ich komme jetzt heim und kann frühstücken und muss nicht auf irgendwas achten, was Verdauung oder was auch immer angeht und so weiter. Und ich, keine Ahnung, ich fand das immer ganz praktisch, das halt vor der Arbeit, vor der Uni zu machen. Inzwischen, also ich habe immer noch kein Problem damit. Ich mache es auch noch relativ häufig. Ich kann das auch, keine Ahnung, bis zu 90 Minuten eigentlich ohne Probleme machen, so vom Gefühl her. Aber also was für mich inzwischen nicht mehr geht, ist ohne Kaffee loszulaufen in der Früh. Also das ist, keine Ahnung, das geht nicht. Das ist für den Kopf einfach nicht mehr drin. Das mache ich wirklich nur, wenn es explizit gewünscht ist vom Trainer. Dann okay, aber eigentlich inzwischen ist es halt aufstehen, Kaffee trinken und wenn es sein muss, dann loslaufen. Aber also ohne Essen funktioniert gut, ohne Kaffee ist mittlere bis große Katastrophe. Daher, genau, so eine Mischantwort.
Fettverbrennung scheint sogar durch einen Kaffee oder also ein Espresso vorher ein bisschen angeregt zu werden. Also kann den Trainingseffekt ja, sogar noch ein bisschen verbessern.
Ja, aber nicht, wenn du halt einen Cappuccino mit Hafermilch trinkst.
Dann ist das was anderes. Dann ist aber auch nicht mehr nüchtern.
Ja, eben. Deswegen.
Ja. Ich glaube, wir haben da jetzt ja auch ein bisschen drüber geredet, so aus Leuten, die sich ja so ein bisschen auch einteilen können, wann sie trainieren. Also ich glaube, wenn man jetzt arbeitet oder zur Uni geht, dann ist es schon auch absolut okay, nüchtern zu laufen. Ich würde halt nur sagen, man sollte wirklich darauf achten, dass man danach halt was zu sich nimmt und nicht dann irgendwie noch hektisch erstmal ins Auto geht, ohne was zu essen und dann die ersten 3 Stunden arbeitet und dann komplett ausgehungert irgendwie in der Mittagspause sich noch was reinschiebt. So, das ist halt das große Glück, dass ich jetzt zum Beispiel es halt einfach auch nicht muss, so von der Zeitplanung her.
Ja, das stimmt. Das ist ein guter Punkt.
Es gibt Leute, die müssen arbeiten in ihrem Leben. Oder?
Das ist was?
Ja, die zweite Frage kommt von Marian. Und Marian fragt, wie sieht euer Wintertraining aus? So ein bisschen haben wir es ja vorhin schon angerissen. Trotzdem würde ich als erstes an Felix abgeben.
Viel locker, ab und zu sehr hart. Das war es eigentlich. Ja, also mehr
Laufen,
Rad, Schwimmen. Keine Ahnung, ich hatte jetzt so in meinen höheren Wochen immer so 25 bis 27 Stunden. Und davon sind 24 bis 25 Stunden auch wirklich immer so im Low-Intensity-Training-Bereich, also im LIT-Bereich, wie wir bei uns sagen, in der Trainings- Konzeption, genau, und ab und zu mache ich so V2 Max-Reize. Eigentlich heute wären 3x5x1 Minute Berganläufe drauf gestanden. Die werde ich irgendwie schieben auf später in der Woche oder so. Auf dem Fahrrad fährt man oft zu so 30 Sekunden Belastungen sehr, sehr hart mit nur 30 Sekunden Pause und das dann als Block ein paar Mal öfter. Genau, und so wird, wie gesagt, da viele Stunden im Grundlagenbereich gemacht und beim Schwimmen ist halt immer viel Technik. Genau. Und ab 31.12. dann, und das ist das Allerwichtigste für mich, diesen Winter mal wieder im Trainingslager, nämlich auf Fuerteventura.
Mhm. Aber es ist ja dann auch im Grunde Laufen, Radeln, Schwimmen, nur halt mit wärmeren Temperaturen.
Ja, genau. Und wahrscheinlich ja, sehr viel Fahrradfahren, ja.
Ja. Wie ist das bei dir, Ida?
Also ich versuche schon im Winter ein bisschen hier den Schnee in den Bergen zu nutzen und Laufeinheiten durch Skimo, also Skitouren gehen, zu ersetzen oder durch Skilanglaufen. Muss aber sagen, dass mir dabei bei mir selbst aufgefallen ist, dass ich so ein bisschen den Trainingszweck manchmal verfehle, weil ich mir währenddessen versuche, die Energie fürs Laufen später zu sparen. Und das ist ja eigentlich genau das, was ich nicht machen sollte. Das ist eigentlich so mein Wintertraining. Ich laufe halt viel mehr flach, weil eben Schnee in den Bergen ist. Versuche schon ab und an auf die Trails zu gehen, aber die sind halt nicht zu vergleichen mit Sommertrails. Ja, deswegen würde ich sagen, viel flacheres Training und viel mehr Alternativtraining als im Sommer. Und du?
Ich mache tatsächlich ein bisschen mehr Krafttraining als im Sommer, würde ich sagen. Und hoffe natürlich auch, dass ich ab und zu auf die Langlaufski oder auf die Tourenski kann. Jetzt im Moment ist es tatsächlich eigentlich nur Laufen, weil ich halt einfach, das ist jetzt gerade einfach das, ja, das geht am schnellsten und da ich ja mit Umzug und so weiter gerade einfach irgendwie drumherum zu viel zu tun habe, ist es gerade tatsächlich fast nur Laufen, bisschen Fitnessstudio. Aber ja, ich versuche schon auch dann im Januar, im Februar alternativ viel auf die Ski zu gehen, dass man mal kurz einfach für den Kopf auch was anderes machen kann und nicht immer nur in die Laufschuhe schlüpft. Ja, das ist so mein Wintertraining, aber vom Umfang, von der Intensität ist es eigentlich gar nicht so ein großer Unterschied zum Sommer, würde ich sagen. Genau.
Und Max?
Ja, bei mir muss man vielleicht ein bisschen dazu sagen, wann überhaupt erstmal meine Saison ist, so richtig, weil davon hängt es ja auch alles ein bisschen ab. Also klar ist der Fokus auf eine Outdoor-Saison, die dann so ab Mai anfängt und bis vielleicht Anfang September geht. Aber wir haben halt auch die ganze Zeit Möglichkeiten, irgendwie Wettkämpfe zu laufen mit der Hallensaison. Das hatten wir schon besprochen. Und dann eben auch mit der Crosslaufsaison im Herbst, also im November, Anfang Dezember. Deswegen ist es immer ein bisschen schwieriger, wirklich ganz lange nur alternativ zu machen. Beziehungsweise ist nicht so unser Ansatz oder mein persönlicher Ansatz. Ich steige eigentlich immer im Oktober ein mit einfach viel Grundlage laufen, gehe dann auch nochmal aufs Rad, wenn das Wetter gut ist oder halt auf die Rolle drin. Und dann ab November ist es schon halt viel, viel laufen, wenn der Körper das gerade mitmacht und keine Probleme hat. Aber alles auch, wie Felix es jetzt ja auch ein bisschen beschrieben habt oder ihr, einfach relativ viel Grundlage und dann halt eben viel Schwelle. Bei dem Thema, wo wir dann eben schon mal kurz waren und so jetzt ab Mitte Dezember geht's eigentlich los, dass dann diese härteren Tempoläufe oder V2-Max-Reize da dazukommen. Und dann bin ich aber tatsächlich schon so, dass es ab Januar halt ja wirklich darum geht, in Form zu sein und schon auch eine Form auszuprägen, da ich dann eben Ende Januar, Mitte Februar schon ja richtig ernsthafte, wichtige Wettkämpfe laufe, weil die tatsächlich auch schon für die Qualifikation Richtung Olympische Spiele oder Sommerwettkämpfe mitzählen. Deswegen ja, muss ich da dann schon voll da sein. Und ja, gibt aber trotzdem auch viele Läufer, Läuferinnen, die dann auch mal langlaufen gehen, etc. Wenn ich jetzt noch ein bisschen näher an den Bergen dran wäre, würde ich das sicherlich auch mal ein paar Mal öfter machen. Also ich müsste es erstmal lernen. Ich kann nur Ski Alpin fahren. Aber ja, es ist dann schon recht eintönig laufen bei mir.
Schön ist eintönig.
Aber wir lieben ja Laufen, deshalb sind wir ja hier.
Ja, bei mir gibt es auch einfach nicht die Möglichkeit. Ne? Also wie Max ja gesagt hat, ich glaube bei Laura Ottenroth in der Insta-Story habe ich es gesehen, die ist jetzt in St. Moritz und wird da glaube ich viel auch Skilang laufen. Aber also jetzt hier in Bamberg, da ist weit und breit nichts mit Schnee. Da müsste ich auch erst wieder irgendwie ins Auto steigen und dann irgendwo hinfahren. Also von daher, ich habe jetzt gar nicht so die Möglichkeiten. Und wenn ich dann die Zeit und das Geld investiere, um ins Trainingslager zu fahren, also dann würde ich nicht auf die Idee kommen, in die Berge ins Kalte zu fahren, sondern viel lieber in die Wärme. Und dann ist es ja, dann ist mir das halt irgendwie lieber. Und auch ehrlich gesagt, ich liebe es, diese Zeit im Wintertraining, wo die Wettkämpfe noch relativ weit weg sind, sich einfach so ein bisschen so abzuschotten, auch in gewissem Sinne von der Außenwelt und so sein Ding durchzuziehen und irgendwie so da durchzugrinden, würde man vielleicht sagen. Also ich genieße das eigentlich immer sehr, so, weil jetzt auch an den Wochenenden relativ wenig los ist, keine Wettkampftermine oder so. Und man kann einfach so eine gute Trainingswoche nach der nächsten machen, um irgendwie fit zu werden. Und das finde ich eigentlich immer eine coole Zeit im Jahr.
Ja, das stimmt. Also das geht mir schon auch so. Und deswegen sage ich auch immer, ich kann mir nicht vorstellen, was viele andere Trailrunner machen im Winter, eine Skimo-Saison oder wie eine Sophia Laukli, die jetzt im Winter Skilanglauf-Saison hat, so viele Wettkämpfe das ganze Jahr über zu haben, dass du fast das ganze Jahr über jedes Wochenende unterwegs bist, finde ich schon ein Wahnsinn. Also ja, finde ich auch mental einfach das wahnsinnig. Ist auch,
stimmt, ja.
Schwer.
Ich glaube auch, man kann generell ja sagen, dass der Winter einfach sehr, sehr gut dafür ist, einfach eine Grundlage aufzubauen, wie auch immer die bei jedem Leistungsniveau dann halt aussieht, um dann eben auch die Wettkämpfe im Sommer genießen zu können. Also ich glaube, das ist immer so ein bisschen das Wichtige, wenn man im Sommer Bock hat, Wettkämpfe zu laufen, dann macht es alles ein bisschen einfacher, wenn man eine gewisse Konstanz und eine gewisse Grundlage über den Winter mitgemacht hat. Und wie man die so richtig aufbaut, also außer es geht jetzt wirklich um 100% Leistung rausquetschen, ist, würde ich behaupten, fast egal. Also wenn du Bock hast, schwimmen zu gehen, dann geh schwimmen. Wenn du Bock hast, Radfahren zu gehen, dann geh halt mal ein bisschen mehr Radfahren. Wenn du Bock hast, langlaufen zu gehen, dann geh langlaufen. Wenn du Bock hast, eine Skitour zu gehen, dann geh halt eine Skitour. So, mach halt was dich motiviert, durch irgendwie diese eher dunkleren Monate halt durchzukommen und so, dass du halt im April, Mai immer noch Bock hast, dann laufen zu gehen.
Das stimmt, sehr gut zusammengefasst.
Schönes Schlusswort vielleicht, oder? Was meint ihr? Ich schaue nur immer wieder so ein bisschen auf die Uhr und es wird eine verdammt lange Folge.
Ja, das stimmt. Vor allem, weil der erste Teil ja beim Auslaufen-Podcast ist.
Genau.
Da haben wir auch ein bisschen über den Unterschied Trailrunning und Bahn- und Straßenlauf gesprochen. Also unbedingt reinhören.
Kimi, hast du nicht und Lust, sonst noch eine kleine Runde Stadt und Fluss zu spielen?
Ja, voll. Aber diesmal mit den echten Kategorien. Nee, das machen wir beim nächsten Mal, weil es so schön war. Ich würde sagen, wir lassen es
heute schön, dass ihr hier wart.
Gut sein. Ja, es war richtig schön.
Danke für die Einladung.
Hat richtig viel Spaß gemacht.
Vielen Dank.
Genau. Ich glaube, es macht allen Spaß beim Zuhören. Dankeschön.
Und dann sehen wir uns beim nächsten Trail.
Und genau so ist es. Frohe Weihnachten.
Ja, frohe Weihnachten. Frohe schöne Weihnachten. Weihnachtstage.
Und guten Rutsch.
Nein, wir hören uns ja danach wieder.
Ja, okay.
Merry Christmas.
Schön war's. Tschüssi.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.